glaube ich, gut, einmal einen Überblick zu haben.
Das Codewort für die orale Prämedikation lautet Anxiolyse.
Ja, vielen Dank, Torben und Paula. Es war mir sehr erhellend. Ich habe wieder einiges gelernt über orale Prämedikation. Und jetzt gehen wir medias in res, wie mein Lateinlehrer immer zu sagen pflegte. Und kommen nochmal zu einem rettungsdienstlichen Thema. Torben und ich haben gerade an einem leitenden Notarztkurs teilgenommen. Und was liegt da näher?
Erfolgreich teilgenommen, bitte.
Ja, mit Erfolg, mit Erfolg. Habt ihr eine Teilnehmerurkunde gekriegt? In einer grandiosen Abschlussprüfung haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, eine Großschadenslage erfolgreich in einer Gruppenarbeit zu bewältigen.
Von zu Hause, vom Bildschirm aus?
Ja, oder? Es war komplett online. Ah, ja. Es war durchwachsen, aber manchmal auch gar nicht so schlecht. Also diese Motivation aufrechtzuerhalten, über 8 Tage, 8 Stunden lang, oder wie lange war das? 7 Tage? 8? Also es war.
Nee, 8 Tage.
Das war schon manchmal ein bisschen haarig.
Ja, es war. Wirklich anstrengend manchmal.
Aber was liegt da näher, als jetzt auch über Manf zu sprechen, beziehungsweise ich habe gedacht, naja, wir haben jetzt ja hier mit sehr vielen erfahrenen Leuten zu tun, aber trotzdem ist auch schon mehrfach an uns herangetragen worden, dass wir mal über Manf sprechen. Und ich möchte eigentlich über das erst eintreffende Fahrzeug beim Manf sprechen, gar nicht so sehr über jetzt leitender Notarzt oder organisatorischer Leiter Rettungsdienst, sondern was mache ich eigentlich, wenn mein Melder klingelt? Da steht Manf 10 drauf, Bus gegen Autobahnbrücke und ich bin leider der Erste.
Also ich glaube, ich rauche jetzt seit 12 Jahren nicht mehr und ich glaube, als allererstes würde ich klären, hat meine Notfallsanitäterin Zigaretten eingebaut.
und auf der Anfahrt schon mal rauchen. Wie viele Manf-Alarmierungen hattest du schon, Ines? Oder wie viele Manf-Einsätze, kannst du dich erinnern, hast du schon abgearbeitet?
Ich war einmal hin, aber das war nix. Also
das war nix?
Nö.
Also du bist
und sind im Praktikum waren 2. Aber ja. Und dann halt vorher mit dieser Katzschutzübung. Also meinst du jetzt richtig
Alarmierung? So richtige, real.
Richtige, reale Alarmierung. Ja, also 2 waren das ja dann. Okay.
Also mit Rettungsdienstzeit kann ich das schwer überblicken. Ich würde sagen, so an die 10. Ich kann mich an einmal erst ein treffender RTW erinnern. Sonst häufiger mit dem RTW als dann irgendwann.
Einsortiert quasi in die Einsatzlage.
Und 2-mal erst ein treffend NEF, aber nie Manf, nie größer Manf 8. Also.
Ja. Ja, also nicht mehr als 8 Beteiligte.
Ja.
Also ich kann mich noch sehr gut an meinen 2. Notarzt erinnern. Okay. Manf 18 war der mitten in der Nacht zum Feuer und wir waren nicht nur ersteintreffendes Rettungsmittel, also wir waren ersteintreffendes Rettungsmittel als NEF. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe viele Fehler gemacht in diesem Einsatz, die mir jetzt nicht mehr passieren würden. Mhm. Und es war ein großes Feuer. Mit diversesten Verletzten in allen Sichtungskategorien und das Erste, was ich gemacht habe, war reflexartig quasi außer Nacht.
Dir eine Kippe angesteckt.
Erstmal ganz entspannt. Ruhe bewahren. Nein, in dieser Situation, das habe ich leider nicht vollbracht tatsächlich. Vor allen Dingen, weil die Zeit, also der Weg von Alarmierung bis zur Einsatzstelle waren genau 500 Meter.
Oh, okay. Das ist
also
das ist
ich hatte auch wirklich gar keine Zeit der Vorbereitung. Mhm. Und da kamen uns die Leute aus diesem rauchenden Gebäude entgegen und ich habe als erstes die Patientenablage direkt vor dem Haus aufgestellt. Und was haben wir gelernt im LNA-Kurs, Torben?
Einmal auf die Windrichtung achten und,
ja, das
und
haben wir auch
die gelernt. Hausnummer gehört der Drehleiter.
Genau, die Hausnummer gehört der Drehleiter.
Die Hausnummer gehört der Drehleiter.
Also niemals direkt vorm Feuer. Aber das, ich will das ein bisschen strukturieren. Also, der Melder klingelt Feuer. Ja, und ihr habt mehr als 500 Meter Zeit, dann ist es natürlich irgendwie sinnvoll, wenn sich abzeichnet, dass man das erste Fahrzeug ist, dass man sich auf der Anfahrt vielleicht schon mal Gedanken macht darüber. Was erwartet mich da? Was ist das Meldebild? Zum Beispiel Feuer. Dann bietet es sich an, sich zu fragen, wie stelle ich überhaupt meine Fahrzeuge auf? Wenn ich mit dem RTW komme, macht es wenig Sinn, mich eben direkt vor das brennende Haus zu stellen, sondern es macht vielleicht Sinn, etwas weiter davon in windabgewandter Richtung zu parken. Wie gesagt, die Hausnummer gehört der Drehleiter, damit die Feuerwehr euch auch die Patienten überbringen kann. Gibt es potenzielle Gefahren an der Einsatzstelle? Das ist natürlich immer so Basic, ja, Torben möchte was sagen, er hebt die Hand.
Ich würde nur, das ist wirklich so ein gutes Konzept, was ich mitgenommen habe, wenn die Anfahrt ein bisschen länger ist und man schon weiß, dass man zu einem Mann fährt, Google Maps anschmeißen. Einfach mal auf Google Maps heutzutage gucken, was ist denn überhaupt die Umgebung mit der Adresse? Gibt es da vielleicht in der Nähe einen Sportplatz, einen kleinen Park, irgendwas, was ich nutzen kann? Einfach sich mal von oben das Gebiet angucken. Fand ich praxisorientiert und bei so einer Anfahrt von 5 bis 10 Minuten, die wir nun regelmäßig mal haben, heutzutage ohne Probleme umsetzbar.
Ja, hast du recht.
Ich möchte mal gerne wissen, irgendwie, wie viele Leute kommen denn da jetzt hin?
Also ja, das wird ja meistens dir schon mitgeteilt von der, auf der Anfahrt. Also du weißt ja meistens, mit wie vielen sie fahren an, mit. Dann hast du ja schon mal irgendwie so eine grobe Übersicht. Dann sollte man sich immer noch fragen, kurz, nur sich nicht detailliert, aber sich einmal mindsetten sozusagen, welche Krankenhäuser habe ich in meinem Einsatzgebiet oder in meinem Beritt sozusagen erreichbar, was können die so grob abdecken, das weiß man ja und ich finde, das kann man auch, wenn man als Freelancer unterwegs ist, von dem Freelancer-Notarzt erwarten, dass er in seinem Gebiet, in dem er seine Euros verdient an dem Tag, grob weiß, in welcher Richtung er unterwegs ist. Ich sehe hier skeptisches Kopfschütteln.
Zumindest.
Ich stell das in Zweifel.
Ja, ich finde, dass man das erwarten kann. Das ist zumindest mein Anspruch, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich einmal gucke, was kann das Krankenhaus, wo ich in der Nähe bin, zumindest, auch so an Fachabteilungen. Das gilt ja nicht nur für den Mannfall, sondern das gilt ja auch für internistische Fragestellungen. Oder hat es eine Geburtshilfe, ja oder nein? Oder gibt es eine Stroke-Unit, ja oder nein? Das sind ja schon ein bisschen relevante Fragen. Und wo ist der nächste Maximalversorger? Ich finde, das sollte man schon wissen.
Ja,
so, also und wie weit ist das so? Grob, ja. Nicht auf 100 Meter, aber ja. Und dann sollte man sich klar machen, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn man zum Manf alarmiert wird, dass man, wenn man der Erste ist, keine Behandlung vor Ort durchführt. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das auch im Team nochmal zu besprechen und zu sagen, okay, sorry, wir gucken uns als Erstes mal hier die Lage an und wir, egal was passiert, wir behandeln niemanden. Genau. So, das ist hart, aber das ist halt einfach so. Ja.
Aber höchstens ganz akute lebensrettende Maßnahmen, ne?
Ja. Jein, sage ich mal. Da muss man hart für sein, aber nur die Harten kommen ja bekanntermaßen in den Garten. Gut, wenn wir dann an der Einsatzstelle eingetroffen sind, was machen wir dann als Erstes?
Eine Rückmeldung.
Ines hat es gesagt, sie hat es aber nur leise gesagt, weil sie sich nicht traut hier. Als Erstes Lage melden.
Ja, die haben jetzt alle in Elena,
Lagemeldung auf Sicht. Ja, das berühmte, ich sehe ganz viel Rauch und ganz viele Verletzte, alarmieren Sie, bis ich Stopp sage. So ähnlich.
Das brennt hier alles.
Oh mein Gott,
Alarm.
oh mein Gott, kommen.
So, also, nein, aber dass man einmal der Leitstelle, nicht nur, wir sind jetzt da, sondern, was weiß ich, keine Ahnung, was weiß ich, ist auch eine schöne Lagemeldung.
Die didaktische Qualität dieses Beitrags ist jetzt schon am Boden.
Ja, aber Lagemeldung auf Sicht, Scheune in Vollbrand oder Mehrfamilienhaus in Vollbrand, was weiß ich, 8 Wohneinheiten, Näheres später sozusagen, ja. So, dann hat die Feuerwehr so ganz, ganz coole Regeln, wie man das Ganze angeht dann, wenn man an der Einsatzstelle ist. Und das macht die Feuerwehr immer ganz toll, aber das müssen wir natürlich auch machen, wenn wir die Ersten sind. Das nennt man die GAMS-Regel. Kriegst du sie noch zusammen, Tom?
So, also G war die Gefahr erkennen. Also sich erstmal bewusst machen, was sind Gefahren. Dann A, absperren. Also verhindern.
Hebelflatterband. Tatort.
Also schauen, dass sich keine weiteren Personen in Gefahr begeben. Dann M, Menschenrettung, das heißt das, was man mit seiner persönlichen Schutzausrüstung oder was die Feuerwehr machen kann, die Menschen im Gefahrenbereich retten, kommt erst an dritter Stelle, muss man sagen. Und dann Spezialkräfte anfordern, das S, also haben wir hier, es heißt nicht mehr ABC, wie heißt es?
HBRNC oder so, Hazard Bio Radiation Nuclear irgendwas.
Genau.
Ja, das ist die Taskforce, die kümmert sich um alles. So, also GW Mess, GW Gefahrgut, keine Ahnung. Du bist doch Oberfeuerwehrfrau, wie du mir vorhin hier verraten hast.
Gefahren mit A, 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 E, I, O, U oder irgendwie so ähnlich. So
das war was anderes, das ist die Anionenlücke.
Oh Gott. Weiter.
Gut, also diese GAMS-Regel, die ist natürlich eher feuerwehrspezifisch, aber was man mitnehmen sollte, ist, man sollte die Gefahr erkennen, man sollte Menschenrettung nur unter Eigenschutz durchführen und man sollte natürlich großzügig nachfordern.
Ich glaube, genau, was man daraus mitnehmen kann, ist einfach erstmal im Endeffekt ein 10 für 10 an der Einsatzstelle. Einfach die Situation, bevor man zum ersten Verletzten rennt, was ja in unserer Natur liegt, weil wir ja sonst Individualmedizin machen und schnell helfen wollen, einfach das Szenario mal kurz auf sich wirken lassen, sich überlegen, wo bewusst überlegen, wo sind Gefahren, welchen Bereich, wo muss ich andere Menschen schützen, welchen Bereich muss ich absperren und erst dann die Menschenrettung machen und die Individualversorgung kommt erst viel, viel später.
Die kommt noch ganz, ganz viel. Die ist noch, da sind wir noch lange nicht.
Also ein 10 für 10 vor Einsatzbeginn.
Genau, sozusagen. Also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, oder das ist mein innerer Plan, wenn das nächste Mal passiert, dass ich mit dem Notfallsanitäter mir ganz klar sage, kurz im Auto sitzen bleiben, diese erste Lagemeldung auf Sicht machen, dann nimmt sich jeder ein Funkgerät. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mitnehmen sollte. Jedes Rettungsmittel verfügt ja mittlerweile über 2 Handfunkgeräte, dass man dass Kommunikation alles steht und fällt ja mit Kommunikation an der Einsatzstelle, dass man auch erreichbar ist. Dann beachtet man natürlich Eigenschutz, sprich Helm auf, und man zieht sich eine Funktionsweste an, falls das NDF über sowas verfügt, damit man auch erkennbar ist als jemand, der da irgendeine Art von medizinischer Entscheidungskraft hat und der im Zweifelsfall ansprechbar ist. Und sollte die Feuerwehr schon vor Ort sein, dann empfiehlt es sich an dieser Stelle kurz einmal mit dem Einsatzleiter Feuerwehr zu sprechen, dem ja die Gesamteinsatzleitung erstmal an der Einsatzstelle obliegt, zu sagen, ja, hallo, wir sind hier. Wir kümmern uns jetzt, wir sichten jetzt, wir fordern jedenfalls eigenständig nach, aber wie ist euer Plan, sperrt ihr da ab und wollen wir hier zum Beispiel eine Patientenablage einrichten? Nur erstmal so 3 Basics klären.
Wichtige Sachen, die man da auch klären sollte, weil es mir gerade wieder passiert ist, nicht bei einem Massenanfallverletzten, aber sondern bei einem Einsatz mit der Feuerwehr, die richtigen Funkgruppen.
Genau, wo funken klären. Wir überhaupt?
Vorher klären, weil wir hatten uns in dem Moment mit dem RTWs drauf geeinigt, auf eine Funkgruppe. Und die Feuerwehr war dann traurig, dass sie auf einer anderen Funkgruppe waren und sie nicht mitgekriegt haben, was wir vom Rettungsdienst besprochen haben.
Das war schade. Ist
auch die Leitstelle eigentlich meistens vorab?
Die Leitstelle hat uns dann gebeten, umzuschalten. Okay. weil die Feuerwehr traurig war.
Genau, und dann in diesem Schritt auch einmal noch sinnvoll, mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr zu besprechen, oder wenn es jetzt relativ übersichtlich Manflage ist, mit Manf 8 zum Beispiel, so einmal die betroffenen Zahl zu ermitteln und dann, wenn man das getan hat, gegebenenfalls nachzualarmieren im Rahmen einer zweiten Rückmeldung an die Leitstelle. Ne? Also hier ist das NEF und wir haben jetzt hier einmal durchgezählt, wir benötigen insgesamt 8 RTWs für 8 Patienten, oder wir haben ja 8 Patienten an der Einsatzstelle, bitte entsprechend nachalarmieren oder erhöhen Sie das Alarmierungsstichwort auf Manf 10 zum Beispiel. Dann sieht die Ausrückordnung in eurem Landkreis ja ein entsprechendes sozusagen Alarmierungsbild vor. Dann empfehle ich an dieser Stelle, Torben hat es vorhin schon gesagt, auf der Anfahrt oder wenn man angekommen ist, das kurze Team-Timeout, die Aufgaben aufteilen, wer macht jetzt was, Sichtung organisieren, und da bietet es sich an, und das ist, glaube ich, ein Fehler oder was zumindest zur Diskussion gestellt wird, wer sichtet. Und je größer die Einsatzstelle ist, desto mehr wird man das NEF aus der Sichtung, das erste NEF, rausnehmen müssen. Ja, jetzt wird hier schon der Kopf geschüttelt, aber es bietet sich an, finde, das ist ein gutes Konzept, den ersten RTW in die Sichtung zu nehmen und zu sagen, ihr sichtet und wir kümmern uns weiter um die Organisation. Der Notfallsanitäter vom NEF ist ja sozusagen der Orgel, bis richtige Orgel da ist. Das heißt, den brauchst du alleine schon, um nachrückende Kräfte zu organisieren, Rettungsmittelhalteplatz und so weiter. Und also im Prinzip, um die Einsatzstelle aus rettungsdiensttechnischer Sicht in Rücksprache mit der Feuerwehr irgendwie räumlich zu ordnen, sich zu überlegen, brauchen wir Abschnitte, wo legen wir welche Patienten ab, rot, gelb, grün, und wie verteile ich die weiter an die nachrückenden Kräfte? Kann ich es vielleicht irgendwie hinbekommen, dass ich die Feuerwehr zum Beispiel einbinde mit freien Kräften, um die grünen Patienten, die durch den RTW grün gesichert wurden, weiter zu betreuen? Und dann, wie verteile ich vor allem die weiteren Patienten? Da ist, glaube ich, das NEF mehr gefragt als in der ersten Vorsichtung sozusagen durch den Rettungsdienst. Ich denke, das kann man mit Notfallsanitätern ganz gut abarbeiten. Je mehr Patienten, desto mehr ist das natürlich erforderlich. Ja. Oder seht ihr das anders?
Ich kommt sicherlich drauf an. Also ich war bisher immer nur in den Situationen, dass ich selbst sichten konnte. Wobei Grünsichtung auch so aussieht, und das sehen ja auch Sichtungskonzepte so vor, alle, die laufen können, gehen jetzt mal da hinten hin, und alle, die laufen können, sind erstmal grün.
Genau, da kommt, ich stelle gleich noch kurz ein Sichtungskonzept vor, da ist das nämlich genau so. Und wenn die nachrückenden Kräfte, die Patienten werden an die nachrückenden Kräfte verteilt, eben durch das NEF, und da werden die Roten natürlich zuerst verteilt. Und da ist noch wichtig, solange noch keine individualmedizinische Versorgung hergestellt ist, sollte man Spontantransporte versuchen, nach Möglichkeit zu vermeiden. Mhm. In der Literatur ist es nicht mehr so, dass man dieses Transportstopp ausrufen sozusagen als erstes über Funk in dem Moment, in dem der LNA das ein Funkgerät in die Hand bekommt, und solche Konzepte sind ja durchaus in Regionen, aus denen wir kommen, bekannt. Das ist nicht mehr so festgebrannt sozusagen, weil man auch weiß, dass für manche Patienten, da hilft halt nur Diesel, und den man auch noch was, für die man auch was tun kann. Aber man sollte nach Möglichkeit versuchen, nicht die Einsatzstelle in das Krankenhaus zu verlagern.
Da kann man auch nochmal Bewusstsein und Verständnis bei den Rettungskräften hervorrufen. Solange wir da wirklich ärztlich unterbesetzt sind, ist eine ärztliche Individualmedizin bei solchen Großschadensfällen nicht möglich. Und da kann es durchaus sein, dass relativ bewusst die Entscheidung fällt, dass auch ein kritischer Patient durch Notfallsanitäter alleine versorgt werden
muss. Oder transportiert wird auch.
Oder auch transportiert werden muss.
Genau.
Ja.
So, wenn man die Sichtung abgeschlossen hat, durch den RTW in dem Fall, wird eine dritte Lagemeldung abgesetzt über die definitive Zahl der Verletzten und die dann noch erforderlichen Kräfte. Also, wir haben nochmal nachgezählt, es ist kein Mannf 10, es ist nur ein Mannf 8. Wir brauchen 3 NEFs und noch 5 RTWs. So muss man sich das vorstellen. Und dann wird die Erstversorgung der Patienten gesichert, sozusagen. Also, wenn dann alle Rettungskräfte da sind, dann werden alle Patienten verteilt, und natürlich wird das Ganze kontinuierlich reevaluiert, und erst dann wird wahrscheinlich, wenn das abgeschlossen ist, wird irgendwann der LNA und der Orgel einlaufen an der Einsatzstelle, und dann kann man als Gott sei Dank die schwere Bürde dieser Einsatzstelle sozusagen an die koordiniert irgendwie übergeben, und die werden sich dann zum Beispiel weiter darum kümmern, Zielkrankenhäuser abzufragen und Transporte zu organisieren. Wenn man ganz unrealistisch gedacht, natürlich super aufgestellt ist und das alles total aus dem Ärmel schüttelt, diese ganzen Sachen, dann kann man auch schon mal der Leitstelle sagen, was weiß ich, wir brauchen 2 verbrannten Betten da und da, könnt ihr euch darum schon mal kümmern. Nur realistisch betrachtet wird man in den ersten 15 Minuten, die man dafür braucht, oder auch 20 Minuten, bis dann die RTWs da alle angerückt sind und so, keine Kapazität haben, sich für um solche Dinge zu kümmern, und auch außer einer, sage ich mal, Analgesie oder so, wird in Sachen, also auf Zuruf sozusagen nach dem Motto, gib dem mal 50 Ketanest, wird mehr an Individualmedizin für die Patientenversorgung nicht drin sein, bis man genügend Leute hat.
Da dann auch nochmal ganz klar der Aufruf an nachrückende Einsatzkräfte. Es geht auch nicht, dass man sich irgendwelche Patienten schnappt,
die RTW nimmt,
die einem gerade krank vorkommen.
Ja.
Ein bisschen Disziplin, das sind wir im Rettungsdienst viel, viel weniger gewöhnt als die Feuerwehrleute, muss man einfach ehrlich sagen. Aber meldet euch beim Einsatzleiter bzw. beim medizinischen Einsatzleiter, was in dem Moment, das, bis der LNA da ist, das ersteintreffende NEF ist und der zugehörige Notfallsanitäter, die Notfallsanitäterin, und fragt, welchen Patienten ihr übernehmen sollt.
Genau.
Es kann ja zum Beispiel sein, dass hinten im Auto an der dunklen Einsatzstelle noch jemand eingeklemmt ist und ihr halt der zweite oder dritte RTW seid und ihr dafür vorgesehen seid. Und außerdem muss jemand ja auch Buch führen, wer bei welchem Patienten ist.
Genau, also das ist auch ganz wichtig, die Dokumentation im Endeffekt, also jeder Patient kriegt natürlich eine Anhängekarte, ich glaube, das ist selbstverständlich, und irgendwie eine Nummer, und diese Nummer muss erfasst werden oder ein Protokoll, das wird ja regional sehr unterschiedlich gehandhabt, aber genau das, was Torben sagt, es ist ganz klar, dass die Patienten verteilt werden durch das NEF oder durch, wenn noch kein NEF da ist, natürlich auch durch den ersten RTW, also durch die medizinische Einsatzleitung an dieser Einsatzstelle, und es empfindet da keine individuelle Patientenzuweisung statt, sage ich mal, bei Patientenlagen mit mehr als 4 Verletzten, also alles ab Mann 1, also ab Mann 5 würde ich so definieren, als dass man kriegt den Patienten, für den man vorgesehen ist. Und da gibt es auch kein, ich hätte gerne so. in dem Fall. Es ist schlecht, das Basisdemokratie ist da schwierig. Ich möchte noch ganz kurz auf ein Sichtungsschema eingehen, einfach nur, um da mal was mit reingenommen zu haben hier. Es gibt natürlich diverseste Sichtungsschemata. Ich finde im Rahmen der Fußball-WM in Deutschland, ich glaube, es war die WM, ne? 2006,
ja.
Relativ weit verbreitet und auch von mir für gut befunden ist das M-Start-Schema. Die meisten kennen es wahrscheinlich. Das gliedert sich relativ leicht, so wie ja.
Torben hat wieder Anmerkungen. Torben möchte nämlich sagen, dass das auch so eine Sache ist, wo man sich auch als Freelancer-Notarzt einmal mit auseinandersetzen kann. Was für ein Month-Set ist auf dem NEF verlastet und nach welchem Schema wird in der Region triagiert?
Kann ich nur empfehlen. Mein erster Mann, mein Mann 18, von dem ich am Anfang erzählte, war auf einem Freelancer-Dienst. Ach. Und die Kollegin, mit der ich gefahren bin, hat mir morgens erst gesagt, ja, ja, und da hinten, als wir das Ende haben, das ist ja unsere Manftasche. Die brauchen wir nie. Wir sollten sie in diesem Dienst zweimal brauchen. Also es war, ja.
Ja, dafür hast du jetzt 100 Jahre nichts mehr. Also.
Ja, das kann ich seitdem nicht bestätigen, aber die größeren Lagen mit mehr als 10 Patienten sind mir seitdem erspart geblieben. Das war tatsächlich so. Also ganz kurz zum M-Start-Schema und zu den Sichtungskategorien. Wie sind die, Torben?
Das könnte sogar mein Sohn. Rot, Gelb, Grün.
Ja, genau. So geht es. Und Schwarz gibt es auch noch. Aber,
und Blau und theoretisch auch noch.
Blau gibt es theoretisch auch noch, aber Rot, Gelb, Grün und Schwarz, dabei wollen wir es belassen. Das geht jetzt, Torben hat es vorhin schon gesagt, kann der Patient laufen? Ja, Grün. Leicht verletzt. Erstmal nicht weiter angucken. Kann er es nicht? Dann ist ja die Frage, ist er tödlich verletzt? Sprich, Kopf irgendwo daneben oder ganz, ganz klar sichtbar, da kannst du nichts mehr machen. Dann wird er schwarz triagiert, auch nicht weiter angeguckt. Ist das nicht der Fall, guckt man, atmet der Patient noch? Nein, Güdeleinlage, das war das, was Torben vorhin ja meinte. Also ein Güdeltubus einlegen, dann immer noch keine Atmung, schwarz. Also mit anderen Worten, ist die Zunge verlegt. Wenn man das leicht beheben kann, dann macht man weiter. Dann, wenn nicht, lässt man es. Ansonsten wird der Patient rot dann triagiert, sollte er atmen, also dann sofortige Behandlungsdringlichkeit. Atemfrequenz zwischen 10 und 30 pro Minute. Also entweder eine schwere Tachypnoe oder eine Bradypnoe, ist das der Fall. Dann rot triagiert. Ist das nicht der Fall? Also er hat in diesem Rahmen eine Atemfrequenz, geht das Sichtungsschema weiter zu spritzender Blutung? Ja. Dann Blutstillung. Falls ja, erfolgreich mit Tourniquet oder Druckverband. Wie ist er dann triagiert, Tom?
Wenn erfolgreich, gelb.
Ja, sehr, hat er gut aufgepasst. Ist tatsächlich so. Und wenn die Blutstillung nicht erfolgreich ist, was machen wir dann?
Dann rot.
Ja, nein, fast. Dann gucken wir witzigerweise, ob es ein radiales Puls gibt.
Okay.
Ist dann kein radiales Puls vorhanden, ist das nämlich ein Zeichen für einen schweren Schock und damit wird er rot. Mhm. Ist ein radiales Puls vorhanden und die Blutstillung ist nicht erfolgreich, da ist das M-Start-Schema ein bisschen so, du denkst so, aber radiales Puls hat er noch, kann er noch einfachen Befehlen folgen? Nein, dann rot.
Okay.
Ja, dann gelb sozusagen. Oder hat er ein schweres Inhalationstrauma, das fragt man dann auch noch ab, dann wieder rot. Okay. Also am Ende wird es ein bisschen undurchsichtig, aber ich glaube, was man gut mitnehmen kann, kann noch laufen, grün, das ist das, was Torben am Anfang gesagt hat. Tödlich verletzt, schwarz, keine Atmung und Güdel bringt auch nichts, trotzdem schwarz, also nicht reanimieren, das ist die Kernbotschaft des Ganzen. Und alles darunter, da sagt es einem dann eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, ob müssen wir sofort was tun oder kann sozusagen in Kategorie 2 einsortiert werden, also in gelb mit dringlicher Behandlungspriorität. Ne? Weil grün ergibt sich am Ende nicht, also grün ergibt sich nur aus, kann auch laufen, ja oder nein.
Gehen wir kurz einmal auf Kategorie Blau ein. Die ganzen Triage-Konzepte kommen ja hauptsächlich aus dem Militärischen, wo ja noch andere Manflagen vorhanden sind. Blau sind die Patienten, die zwar noch leben, wo entschieden wurde, dass man für die medizinisch in dieser Lage nichts tun kann.
Ja.
Also quasi die Todgeweihten. Das ist eine Sichtungskategorie, wo im zivilen Deutschland häufig von abgeraten wird, aus ethischen Gründen und weil es sehr, sehr wenige Fälle gibt, die wir konstruieren können, dass wir so wenig Rettungskräfte haben, dass man von vornherein sagt, da können wir nichts mehr für tun. Die Konsequenz ist, man triagiert denjenigen rot und wenn nicht schnell genug Rettungskräfte kommen, dann wird er auch schwarz, muss man ja ehrlich sagen. Aber jemandem von vornherein zu sagen, wir machen nichts mehr außer Morphin, das ist im zivilen Bereich ethisch schwer denkbar.
Genau, also da gibt es Blau eigentlich nicht, sondern es gibt nur Schwarz, also ein reanimationswichtiger Patient bei einer beim Missverhältnis und anderen kritisch kranken Patienten an einer Einsatzstelle, also Missverhältnis zwischen vorhandenen Kräften und benötigten Kräften wird natürlich nicht reanimiert. Ja. Ich glaube, das ist auch eine schwierige Entscheidung, aber die muss man sich halt klar machen. Diese Entscheidung wird aber euch hoffentlich der leitende Notarzt oder der noch da vorhandene Notarzt mit dem ersten NF gegebenenfalls abnehmen, weil das gehört auch zu den Aufgaben eines Notarztes, sowas zu entscheiden. Ich habe noch ein paar grundsätzliche Dinge, die mir auch noch wichtig sind. Einmal, weil ich es tatsächlich vorher nicht so richtig wusste und ich glaube, es ist ganz wichtig, das mal zu vergegenwärtigen, Westenfarben tatsächlich an Einsatzstellen. Westenfarben sind erstmal bundesweit leider nicht einheitlich definiert, wie das im föderalistischen...
Jetzt kommt was und die Erklärung dazu. Aber.
Nee, das ist im föderalistischen Deutschland ja so üblich, aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Und zwar Leitner, Notarzt und Orgel haben meistens eine weiße Weste an, weil das so tolle Typen sind. Ja, das sind die mit der weißesten Weste von allen, so die weißen Ritter von der Tafelrunde, ja.
Meine Erklärung, ich meine, dieser Beitrag ist eh am Boden, aber meine Erklärung wäre gewesen, weil die früher aus dem Krankenhaus gekommen sind und da noch ein
weißen Kind landen.
Ja.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. dann Einsatzleiter der Gesamteinsatzstelle, sprich Feuerwehreinsatzleiter, gelbe Weste. Mhm. Das ist auch tatsächlich oft so, also es bei uns auch zum Beispiel, ja, dass die Feuerwehr eine gelbe Weste hat. Witzigerweise gibt es aber auch noch rote Westen bei der Feuerwehr. Das wäre dann der Unterabschnitt Feuerwehr sozusagen. Also die haben dann eine rote Weste. SEG-Einheiten haben in der Regel blaue Westen, also Schnelleinsatzgruppen.
Unser NF hat auch eine blaue Weste. Und,
ja, wir sind ja auch eher so eine Schnelleinsatzgruppe. Habe ich mir dann auch gedacht, als ich das geschrieben habe. Und Notfallseelsorge, was haben die für eine Farbe?
Lila.
Ja, da kommt die Ines jetzt aus der Versenkung hier. Lila.
Das ist, glaube ich, mal generell, aber sonst kenne ich lauter durcheinander gedrehte, also auch grün mal so zwischen.
Grün ist Presse eigentlich.
Nee.
So, oder so Polizei.
Ja, diversestes, deswegen also.
Okay. Diversestes. Mhm. Aber hast du eine weiße Weste?
Ich bin gerade überlegen, was. Es gab bei uns ja die Elena und die normale Weste. Und jetzt weiß ich aber nicht, welches die normale.
Wisst ihr, was schwarz-weiß kariert ist? Atemschutzüberwachung. Okay. Zum Beispiel.
Ja, die habe ich nicht.
Wie, die habt ihr auch nicht?
Also zumindest habe ich sie.
Also wir halten fest,
ein großes Klemmbrett mit einer Uhr hast
selbst dran, in ein weites Feld, Effi, ein weites Feld.
Ich bezweifle, dass das.
Das habe ich ja gesagt, ja, genau. Es ist nicht einheitlich definiert, aber.
Ich habe auch nur, als du eben sagtest, habe ich gesagt, das Einzige, was mir anfällt, ist tatsächlich die Seelsorge in Lila.
Aber zum Beispiel das Land Schleswig-Holstein hat bundesweit einheitlich ganz vorbildlich überall dieselben Westen.
Können wir das nicht auch mal so machen?
Ja, das würden wir uns sehr gerne so wünschen, aber du weißt ja, wie das ist. Da hat irgendeiner eine Vorliebe für Purpur-Violett und deshalb ist seine Weste Purpur-Violett und der ist zufällig der erste Leiter Rettungsdienst und naja, so ungefähr ist das. Gut, aber noch vier grundsätzliche Dinge. Erstens, dass der Fehler, den ich gemacht habe in meinem ersten MANF-Einsatz, also Patientenablage außerhalb des Gefahrenbereichs, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das sollte man sich in die Ohren schreiben. Kenne deine Umgebung. Welche Kräfte hat man zur Verfügung?
Zu welchem Zeitpunkt?
Was gibt es überhaupt für Rettungsmittel? Was kann ich auch, wie realistisch ist es, wie ich Schnelleinsatzgruppen zum Beispiel zu aktivieren? Können die auch was oder stehen die nur auf dem Papier? Und welche Krankenhäuser habe ich zur Verfügung? Welche Luftrettungsmittel in annehmbarer Zeit und so weiter und so fort? Wobei das natürlich auch Dinge sind, die Leitstelle im Prinzip dir
flüstern
kann oder auch dein Notfallsanitäter, der sich wahrscheinlich viel, viel besser in der Organisationsstruktur auskennt. Dann unser Pin-Up-Docs-Leitsatz. Immer zuerst den eigenen Puls fühlen, sprich don't panic, Ruhe bewahren. Und das finde ich jetzt das Zentralste eigentlich. Alles steht und fällt mit der Organisation. Jeder Einsatz sei ja noch so beschissen. Man kann im Zweifel vielleicht nicht jeden retten, aber wenn eine gute Organisation hat, kann man mehr Leute retten als mit einer schlechten Organisation.
Ja, also ich glaube, dass Don't Panic steht hier ganz oben. Dann zu Anfang keine Individualmedizin und Johannes hat es mehrfach gesagt, aber nicht so formuliert, deswegen möchte ich es nochmal in meinen Worten sagen, schafft euch eine Raumordnung. Trennt die grünen Patienten von den gelben und die gelben von den roten, dass ihr räumlich getrennte Behandlungsgruppen habt. Das macht einfach die Übersicht leichter. Da kann man dann zum Beispiel auch dem dritten RTW sagen, unterstützt bitte RTW 1 bei Patientenablage rot. Und dann muss man keinen speziellen Patienten zuteilen, sondern kann das danach organisieren. Genau.
Es ist, je größer die Einsatzstelle wird, desto eher ist das natürlich erforderlich. Aber die Organisation wird ja auch logischerweise immer größer, je mehr Patienten es gibt. Ja. Na, wenn du nur 10 Patienten hast, dann ist es irgendwie noch, das kriegt man auch im Kopf, meistens noch irgendwie zusammen unter viel Adrenalin und Ausblendung vieler anderer Dinge, schätzungsweise. Nichtsdestotrotz gibt es auch für diesen Beitrag ein Codewort. Und das Codewort ist Panik. und in diesem Sinne, das war das Thema Manf. Damit sind wir am Ende
unserer Novemberfolge. Wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt uns bitte. Das könnt ihr bei Twitter tun, bei Facebook tun, bei Instagram tun und bei TikTok tun. Und natürlich über unser Kontaktformular auf der Homepage. Und ihr könnt auch auf der Homepage kommentieren. Wir freuen uns und versuchen auch auf alles zu antworten. Verzeiht uns, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Ihr könnt uns bewerten auf Twitter, nicht auf Twitter, oh Gott.
Da kann man uns nicht bewerten, aber das wäre auch nicht schlecht.
Auf iTunes könnt ihr uns bewerten, auf Deezer könnt ihr das tun, was auch immer man auf Deezer macht, Herzchen verteilen.
Herzchen hat doch Dana gesagt.
Ja, ja, ich wurde schon mehrfach negativ
geherzt? Das war eine andere App.
Nein, angeschrieben, warum ich Deezer immer so disse. Und ich disse Deezer gar nicht, ich habe nur einfach keine Ahnung von Deezer. Google Podcasts und Spotify könnt ihr uns folgen. All das freut uns, erhöht unsere Sichtbarkeit. Empfehlt uns weiter an eure Freunde, Kollegen, wenn es euch gefällt, was ihr hier hört. Wenn es euch wirklich gut gefällt und ihr uns unterstützen wollt bei unserem Projekt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr das über unseren Fördern-Button tut. Auf unserer Homepage auf Fördern klicken und über PayPal, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen. Wir freuen uns und können damit den Podcast und das gesamte PinUpDocs-Projekt weiter vorantreiben. Wenn ihr CME-Punkte haben wollt, nehmt ihr die 4 Codewörter, die ihr in diesem Podcast drin habt, tragt sie im CME-Dokument auf unserer Homepage unter dem richtigen Podcast in der korrekten Reihenfolge. Das muss nicht die Reihenfolge sein, in der sie in diesem Podcast genannt wurden. In das Formular ein, gebt noch kurz an, ob ihr die Punkte haben wollt oder auch eine Teilnahmebescheinigung. Und wenn die Codewörter richtig sind, bekommt ihr das Ganze zugesandt, beziehungsweise wir leiten das Ganze an die Ärztekammer Niedersachsen weiter, die das Ganze möglich macht. Wenn ihr CME-Punkte oder Bescheinigungen beantragt, möchten wir euch doch bitten, auf Vertrauensbasis, dass ihr uns was in den Hut schmeißt, weil es doch zusätzlicher logistischer Aufwand für uns ist. Und ich glaube, jetzt habe ich das...
Wann gibt es denn die?
Die CME-Punkte und die Teilnahmebescheinigung gibt es für diesen Podcast bis zum 15.12. um 18 Uhr. Da wird das Formular offline genommen. Das hat organisatorische Gründe. Das können wir leider nicht ändern.
Genau.
Und
da arbeitet unsere Werte. Sekretärin kümmert sich um 18 Uhr.
Hey, Timo. genau.
Ja, das war's. Es hat mir wieder große Freude gemacht.
Ja, schön, dass ihr hier wart.
Ich wünsche dir jetzt einen ruhigen Nachtdienst, Torben.
Danke, danke.
Wir sehen uns morgen früh zur Übergabe im Frühdienst. Heilen durch Strahlung, bitte nicht vergessen.
Und an die Intensivstation da draußen, ruhigen.
Ja, genau. Haltet durch. Die Ohren
wacker. Bleibt gesund und viele Grüße nach Bayern, nach Thüringen, nach Sachsen und lasst euch impfen.
Lasst euch impfen.
Und in diesem Sinne, Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.